Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Total doof, diese Paywalls, hinter denen sich meistens die doch sehr interessantesten Artikel verstecken, clever gemacht von den Verlagen. Aber nun kommt der reiche Onkel Google aus Amerika und blättert mal eben $1 Milliarde auf den Tisch, um Artikel kostenlos verbreiten zu dürfen. News Showcase nennt sich das Projekt, bei dem jetzt schon 20 Verlage mitmachen und mit dem Google die Zukunft des Journalismus unterstützen möchte. Ist es das, die Zukunft oder eine Unterstützung? Und wenn ja, für wen? Tüfteln wir uns gleich rein in dieses Thema. Außerdem die etwas wirre Idee, Frank Plasberg gegen die ARD antreten zu lassen, so wie es Joko und Klaas mit ProSieben machen. Aber wir beginnen mit ein paar verbotenen Fragen. Zum Beispiel mit der Frage, was ein Drogendealer verdient oder wie lange ein Graffiti-Sprayer braucht, um eine komplette U-Bahn zu bemalen. Die mediale Dokumentation illegaler Aktionen ist fester Bestandteil des Journalismus, für die Protagonisten und Informantinnen natürlich geschützt werden, verpixelt oder unkenntlich gemacht, die Stimme. Versteht sich irgendwie von selbst, aber für die Behörden in der Schweiz scheint der Informantenschutz nicht ganz so selbstverständlich zu sein. Denn als eine Reporterin der Basler Zeitung eben diese Geschichte namens Leben eines Drogendealers recherchiert hat, da sollte sie die Identität des Mannes preisgeben. Auch der Schweizer Bundesgerichtshof sah das so. Aber nun hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in der Frage ein Machtwort gesprochen, nämlich der Informantenschutz gilt. Thomas Wagner, wie hat das Gericht das Urteil begründet?
Ja, das Gericht hat sich bezogen auf Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention und der besteht aus zwei Teilen. Teil 1, da ist das eigentlich ganz klar, da steht, jedermann hat Anspruch auf freie Meinungsäußerung und das bezieht sich auch darauf, zum Beispiel für Journalisten diese Meinungen und diese Informationen einzuholen. Im zweiten Artikel steht dann aber auch drin, dass das wieder eingeschränkt werden kann, zum Beispiel auch aus Gründen der Verbrechensbekämpfung. Also das wäre eigentlich ein Argument gewesen für das Schweizer Bundesgericht, das ja letztendlich andersrum geurteilt hat, das gesagt hat, diese Einschränkung war in Ordnung. Aber das Europäische Gericht für Menschenrechte hat anders gesagt. Es hat gesagt, das Gut der Meinungsäußerung, das wiegt mehr als jetzt hier das Ziel der Verbrechensbekämpfung. Und zwar, wenn so eine Identität preisgegeben wird, dann redet ja derjenige, und da reden auch andere, nie mehr mit Journalisten. Das würde aber auch bedeuten, dass bestimmte Informationen gar nicht mehr Einfluss oder gar nicht mehr die Chance hätten, in den öffentlichen Diskurs geführt zu werden. Also, dass man bestimmte Dinge gar nicht mehr erfahren könnte und dass vor allem auch Menschen, sogenannte Whistleblower, die eigentlich von sich aus etwas aufdecken wollen, von sich aus etwas zu sagen haben und sich an Journalisten wenden, sich eigentlich gar nicht mehr äußern wollen, so Osthalmann, Sprecher des Schweizerischen Journalistenverbandes Impressum.
Die werden das aber nur dann und dort weitersagen, wo sie sicher sind, dass ihre Identität geheim bleibt. Wenn sie sich nicht darauf verlassen können, dass das bei einem Journalist der Fall ist, dann werden sie sich an irgendwelche Informationsträger wenden oder Informationsverbreiter wenden. Sie werden es vielleicht anonym auf Internet posten und so weiter. Und wäre ein gefundenes Fressen für alles Mögliche, für Missbräuche via Fake News und so weiter, das wir kennen. Hingegen Journalisten, die sind ja an ihre Berufsethik gebunden. Und darum ist es ja in einem sehr großen öffentlichen Interesse, dass eben die Journalisten die Ersten sind, die solche heiklen Informationen bekommen und dass Informantinnen und Informanten den Journalisten vertrauen können.
Ja, und so in etwa war auch die Auslegung durch eben das Straßburger Gericht.
Also es geht nicht nur um den Schutz der Informantinnen und Informanten, sondern auch um den Schutz des Journalismus. Gucken wir mal auf Deutschland. Wir haben ja jetzt das Beispiel Schweiz. Gibt es da vergleichbare Fälle, was die Rechtsprechung betrifft hier?
Naja, also ich habe mal recherchiert beim Deutschen Journalistenverband zum Beispiel, da sagt man, naja, es gibt immer mal wieder die Versuche von Strafverfolgungsbehörden, aber zum Beispiel auch von Behörden ganz allgemein, Einfluss zu nehmen auf Journalisten und Journalisten unter Druck zu setzen, dass sie tatsächlich ihre Informanten preisgeben. Das gibt es immer wieder. Allerdings, dass ein Gericht entsprechend entschieden hatte, das habe es in Deutschland noch nicht gegeben, sagte mir der Sprecher des Deutschen Journalistenverbandes in Berlin soeben vorhin. Und also ganz so drastisch war es noch nicht. Aber in der Schweiz zum Beispiel kommt sowas relativ häufig vor, immer mal wieder, sagt Urs Thalmann vom Impressum.
Gerichte und Strafverfolgungsbehörden, wie auch übrigens Anwälte, die gehören ja grundsätzlich zu einem gemeinsamen Apparat. Das ist die Justiz und die funktioniert zusammen. Und es ist vielleicht ein bisschen naturgegeben, dass Gerichte ein gewisses Verständnis haben für einen Staatsanwalt, der findet, ja, aber wir müssen doch jetzt da und so und wir müssen diese Person doch finden und der Journalist, der weiß das doch haargenau und das Gesetz sagt, wir müssen den bestrafen. Und gegen diese Tendenz muss man halt ab und zu einen Block einschlagen und das ist jetzt via Straßburg geschehen und das finde ich sehr froh, dass das passiert ist.
Daher große Erleichterung in der Schweiz über dieses Urteil, aber wahrscheinlich über die Schweiz hinaus.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat ein Machtwort in der Frage des Informantenschutzes gesprochen. Thomas Wagner berichtete aus der Schweiz. Medias Res hier, das Medienmagazin. In vielen US-Cartoons gibt es den reichen Geschäftsmann aus Amerika. Dicker Typ, onkelhaft, mit Cowboyhut und Zigarre im Mund, der auch viel lacht. Und der nichts selbst macht, aber sich dafür mit breitem Grinsen alles kaufen kann. Die Scheine gucken aus der Westentasche raus. Ein ganz klein wenig erinnert dieser superreiche Zigarren-Cowboy in diesen Tagen an den Giganten Google. Google produziert selbst keine journalistischen Inhalte, zumindest keine im klassischen Sinne, aber möchte trotzdem im Newsgeschäft relevant sein und öffnet deshalb die Portokasse. 855 Millionen Euro für das Programm namens Showcase. Mit diesem Kleingeld kauft sich Google redaktionelle Inhalte anderer Medienunternehmen bzw. deren Lizenzen und macht sie kostenlos zugänglich. Finden viele deutsche Verlage gut, aber einige auch nicht. Michael Borgers berichtet.
Schon vor Monaten angekündigt ist er nun auf dem Markt. Der Showcase, also ein Schaukasten, den Google bislang nur auf Android-Handys in seinem Dienst News anbietet. Als erste Redaktion in Deutschland hat der Spiegel gezeigt, was möglich ist mit dem neuen Angebot. Unter den üblichen Schlagzeilen sticht ein Kasten hervor. Zwischen feinen grauen Linien wird eine eigene Datenrecherche des Nachrichtenmagazins beworben. Inhalt: Stadtflucht wegen Corona. Zusätzlich werden zwei weitere Texte angezeigt, die inhaltlich zum Thema passen. Kein spektakuläres, aber ein interessantes Produkt von Google findet Annika Seel, Professorin für digitalen Journalismus an der Bundeswehr-Universität in München. Auch weil er Inhalte anbietet, die sich sonst hinter einer Paywall befinden.
Das heißt, Nutzerinnen und Nutzer können hier einen kostenlosen Zugang zu diesen Premium-Artikeln erhalten.
Google News Showcase ist zunächst in Deutschland und Brasilien gestartet. Weitere Länder sollen folgen. Bei dem neuen Produkt gehe es nicht nur um eine substanzielle finanzielle Förderung für Verlage, betont das Unternehmen, sondern auch darum, journalistische Inhalte zugänglich zu machen. Darunter neben dem Spiegel weitere große Namen, die Zeit, FAZ, Boda sowie Gruner und Jahr. Doch einer, das fällt auf, fehlt. Axel Springer und seine Titel wie Bild und Welt. Man stünde grundsätzlich Kooperationen mit Anbietern wie Google aufgeschlossen gegenüber, ließ der Verlag in einer schriftlichen Stellungnahme erklären. Allerdings setze man weiterhin auf eine wirkungsvolle Umsetzung der EU-Urheberrechtslinie. Springer drängt seit Jahren darauf, dass Google, Facebook und Co. auch angemessen dafür zahlen müssen, redaktionelle Inhalte präsentieren zu dürfen.
Das ist die Grundlage für alles. Wenn der Schutz geistigen Eigentums nicht gesichert ist, haben Verlage in Zukunft keine Perspektive,
sagte Springer-Vorstandschef Matthias Döpfner bereits 2016 auf einem Kongress des heutigen Bundesverbands Digital Publisher und Zeitungsverleger BDZV. Döpfner ist bis heute Präsident des Verbands, der auch die Interessen von Presseverlagen vertritt, die sich nun am News Showcase beteiligen. Dennoch lehnt auch der BDZV das Angebot ab. Die Geldausschüttung an Verlagshäuser erfolge bei Google nach Gutsherrenart, teilte der Verband mit. Das habe nichts mit unseren Vorstellungen von einem modernen Urheberrecht im 21. Jahrhundert zu tun. Google weist diese Kritik zurück. Man zahle für die Lizenzierung von Inhalten und die redaktionelle Kuratierung dieser, teilte das Unternehmen dem Deutschlandfunk auf Nachfrage schriftlich mit. Presseinhalte würden so angezeigt, wie es rechtlich erforderlich ist. Noch ist das so, könnte sich aber bald ändern, denn die EU hat im vergangenen Jahr eine Urheberrechtslinie beschlossen, die besagt, Plattformen müssen nicht für kurze Auszüge zahlen, für ganze Artikel aber sehr wohl. Diese Linie muss nun in nationales Recht umgesetzt werden. Und das Beispiel Frankreich zeigt, wie wenig kompromissbereit Google an dieser Stelle ist. Die französische Regierung hat sich an die EU-Vorgaben gehalten. Und deshalb, erklärt Medienwissenschaftlerin Annika Seel, heißt es jetzt dort:
Gut, dann begnügt sich Google mit diesen sehr kurzen Auszügen, das ist rechtskonform. Also man kann Plattformen natürlich auch nicht zwingen, längere Passagen zu verwenden und dafür zu zahlen.
Dass Google nun ausgerechnet in Deutschland mit dem News Showcase startet, Seel sieht darin auch wohlkalkulierte PR-Arbeit.
Man weiß, dass diese Diskussion nächstes Jahr wieder kommen wird, wenn das in ein deutsches Gesetz überführt wird. Und das nimmt natürlich so ein bisschen die Luft auch bei großen Verlagen jetzt dann auch schon raus, dass sozusagen bei Spiegelzeit und so weiter, wenn man da jetzt schon eine Einigung auf der Ebene gefunden hat, dass man da eine freundlichere Stimmung möglicherweise herstellen wollte und will.
Auch Ingo Dachwitz hält die Kritik des Zeitungsverlegerverbandes für berechtigt. Der Redakteur vom Portal netzpolitik.org spricht von einer Teile-und-Herrsche-Strategie, die Google anwendet.
Die Verlage, die da jetzt mitmachen, die gehen dieser Strategie so ein bisschen auf den Leim. Für den kurzfristigen Vorteil, der sicherlich da ist.
Denn kurzfristig will Google in den kommenden 3 Jahren 855 Millionen Euro an Verlage weltweit ausschütten. Es ist die zweite große Finanzspritze nach der Google News Initiative, also Nachrichteninitiative. Unter dieser Überschrift hat Google bereits zwischen 2016 und 2019 europäische Medienunternehmen gefördert, damals mit 150 Millionen Euro.
Der Großteil ging da wirklich an kommerzielle etablierte Verlage, die ohnehin schon ja eigentlich große Reichweite und große finanzielle Möglichkeiten haben.
Ende Oktober erscheint eine Studie des Journalisten zur News Initiative für DGB und Otto Brenner Stiftung. Ein Ergebnis: Google hat mit seiner Förderung versucht, Regulierungen wie ein Leistungsschutzrecht für Verlage zu verhindern und die Presse zu besänftigen. Mit dem News Showcase bleibt Google seiner Strategie treu, betont Dachwitz.
Man darf ja eines nicht vergessen, bis heute ist Google Gegenstand dutzender offizieller Untersuchungen, Gerichtsverfahren und so weiter wegen Datenverstößen, wegen dem Missbrauch von Marktmacht, Kartellrecht und vielen weiteren Punkten.
In der Debatte um das Leistungsschutzrecht gibt es für Dachwitz mit dem Showcase langfristig nur einen Gewinner und der heißt Google.
Showcase, der neue Inhaltsauswerter, Michael Borgers berichtete. Deutschland ist akut bedroht und zwar nicht von Corona, sondern vom Gender-Sternchen. Und dabei geht es längst nicht mehr um die Frage, wie wir in Zukunft etwas sagen wollen, sondern es geht schon wieder um die wertvolle, aber argumentativ doch leicht überstrapazierte Meinungsfreiheit. Wenn man Studentin sagen muss anstelle von Student, meinen die Kritiker, oder wenn man aufs N-Wort in Kinderbüchern verzichten muss, dann ist irgendwie die Meinungsfreiheit bedroht. Die Medien allerdings sollten von dieser Effektthematik entweder lieber die Finger lassen oder sie sollten gleich eine eigene Show draus machen. Das findet unser Kolumnist und er hat da auch schon ein paar Vorbilder im Kopf.
Medias Res. Matthias Dell.
Hans Rosenthal wäre in diesem Jahr 95 Jahre alt geworden. Einer der großen Showmaster der alten Bundesrepublik, der durch Shows wie Dalli Dalli und Rate mal mit Rosenthal führte, in denen es irgendwie auch darum ging, sich im kindlichen Spiel wieder zu versöhnen. Rosenthal war Jude, er überlebte den Holocaust versteckt in einer Berliner Laube, um danach zu einem der beliebtesten Moderatoren bei den Menschen zu werden, die ihn vor 1945 ins Konzentrationslager gesteckt hätten. Warum erinnere ich an den 1987 gestorbenen Hans Rosenthal? Wegen dessen populärer Radiosendung Allein gegen alle. Die moderierte er in den 60er und 70er Jahren im RIAS, aus dem später das Deutschlandradio wurde. Allein gegen alle war ein bisschen wie Wetten, dass im Radio, nur halt als Quiz. Es gab sowas wie die Saalwette und es gab Showeinlagen. Zu den Spielen, die in Allein gegen alle veranstaltet wurden, gehörte die Rubrik Verquatschte Sprichwörter. Es ging darum, zwei Sprichwörter zu kombinieren, die in eine ähnliche Richtung gehen. Also etwa, wer anderen eine Grube gräbt, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Oder, wer im Glashaus sitzt, kommt vor dem Fall. Warum erinnere ich nun an Hans Rosenthals verquatschte Sprichwörter? Weil ich gerne ein neues Spiel in diesem Sinne vorschlagen würde. Verquatschtes Fernsehprogramm. Und das heißt, zwei Unterhaltungsshows der letzten beiden Abende miteinander zu kreuzen. Aus Hart aber fair würde auf diese Weise Frank Plassberg gegen die ARD. Abgeschaut wäre das Format bei Pro7, bei dem Privatsender also, der in Spielshows gegen seine beliebtesten Moderatoren antritt. Gewinnt der Sender, müssen Joko Winterscheid und Glashäufer Umlauf eine Strafe abarbeiten. Gewinnen Joko und Glas, kriegen sie Sendezeit zur Verfügung, mit der sie machen können, was sie wollen. Die Regeln bei Frank Plassberg gegen die ARD wären modifiziert. Plassberg verliert, wann immer er sich mit der Hard-Aber-Fair-Sendung blöder anstellt, als der Programmauftrag es erlaubt. Ein Beispiel dafür wäre die Sendung vom Montag, in der es um die Frage ging, was man eigentlich noch sagen darf. Die Redaktion hat dieses Thema kurz als unabhängigen Journalismus zu verteidigen versucht. Aber natürlich ist das, man muss es so hart sagen, eine Lüge. Kalkulierte Krawallmacherei, die abhängig von Quoten und Aufmerksamkeit ist. Denn die angebliche Frage, was man noch sagen darf, wird seit 30 Jahren unablässig gestellt. Und nie geht es darum, eine Antwort zu bekommen oder etwas zu lernen, sondern darum, all das zu sagen, was man angeblich nicht mehr sagen darf. Wenn Plassberg künftig mit solch einer lausigen Sendung um die Ecke käme, hätte er also verloren. Dann müsste er in der nächsten Woche pausieren. Und auf seinem Premium-Sendeplatz liefe eine Gesprächssendung mit interessierter Moderation, die mit maximal zwei Gästen ein wirkliches Problem unserer Zeit zu beschreiben versuchte. Klimakrise, Ungleichheit, Wohnungsmarkt. Wenn Plassberg hingegen eine erkenntnisfördernde Sendung hinkriegte, dann dürfte er in der Woche darauf schon ab 20.15 Uhr senden. Von mir aus auch eine Quizshow. Bleibt die Frage, wer darüber entscheiden würde, ob Plassberg gutes öffentlich-rechtliches Fernsehen gemacht hat oder nicht. Mein Vorschlag? Joko, Klaas und ProSieben. Denn die wissen ja am besten, was sie als Privatfernsehen nicht sein müssen.
Deutschlandfunk, Medias Res hier. Dass Menschen der untersten Kaste in Indien, früher wurden sie die Unberührbaren genannt, dass diese Menschen überproportional häufig Opfer von Gewalt sind, darüber wird in Indien selten berichtet, ist ja einfach auch Alltag. Zumindest war es das, denn die neueren Fälle von unglaublicher Gewalt haben eine Welle des Protestes losgelöst. Aktuell die Vergewaltigung einer 19-jährigen Frau, die an den Folgen dieser Tat gestorben ist. Wobei viele Medien in Indien von einer mutmaßlichen Vergewaltigung sprechen, denn der genaue Tathintergrund ist längst zum Politikum geworden und das wirkt sich auch auf die Berichterstattung aus. Bernd Muschborowska berichtet aus Delhi.
Die indischen Medien, die traditionell einem der politischen Lager zugeordnet werden können, beleuchten den Fall weitgehend aus dem Blickwinkel der Regierungspartei BJP oder dem der oppositionellen Kongresspartei. Rahul Gandhi und andere führende Politiker der Kongresspartei waren gewaltsam von der Polizei daran gehindert worden, nach Hathras, den Ort des Verbrechens, zu reisen und die Familie des Opfers zu besuchen. Die Behörden hatten über die kleine Stadt südlich von Delhi den Ausnahmezustand verhängt. Luv Kumar, der Polizeichef der Region. Es geht hier nicht um ein oder zwei Politiker. Der Magistrat hat angeordnet, dass niemand von außerhalb die Grenze von Hathras übertreten darf. Und auf dieser Grundlage hat die Polizei gehandelt. Auch einige Journalisten wurden daran gehindert, in Hathras zu recherchieren, was genau Ende vergangenen Monats dort passiert war. Ein Reporter aus dem südindischen Bundesstaat Kerala wurde festgenommen, unter dem Vorwurf, er würde einer verbotenen muslimischen Organisation nahestehen. Der Journalistenverband von Kerala legte beim indischen Supreme Court Beschwerde wegen Verstoßes gegen die Pressefreiheit ein. S. Venkat Narayan, der Präsident des Foreign Correspondents Club FCC in Delhi. Das wirft ein schlechtes Licht auf die Pressefreiheit in der größten Demokratie der Welt. Ich rufe alle Verantwortlichen dazu auf, sicherzustellen, dass Journalisten in diesem Land frei von Beeinträchtigungen arbeiten können. Doch auch das Verhalten von Journalisten im Zusammenhang mit dem Fall hat kontroverse Diskussionen ausgelöst. Eine Reporterin des Fernsehsenders India Today hat offenbar Familienmitglieder des verstorbenen Vergewaltigungsopfers dazu gedrängt, regierungskritische Aussagen zu machen. Ein heimlicher Mitschnitt des Telefoninterviews wurde über soziale Netzwerke verbreitet. Offen bleibt bislang die Frage, wer das Telefon der Journalistin oder der betroffenen Familie abgehört hat und mit welchem Recht. Die Überschreitungen von ethischen Grenzen des Journalismus sei leider typisch für die indischen Medien, klagt FCC-Präsident S. Venkat Narayan, der noch zur alten Schule des Journalismus gehört. Die internationalen Medien würden nicht so hemmungslos in die Privatsphäre von Trauernden eindringen. Früher, als die Zeitungen noch das wichtigste Medium waren, gab es das nicht so sehr. Seit wir hunderte Fernsehsender haben, halten sich viele Journalisten nicht mehr an die Regeln. Der Druck, Schlagzeilen zu produzieren, ist enorm groß. Das ist eine sehr unglückliche Entwicklung. Die Journalistin Tanushree Pandey hatte als erstes über die Nacht- und Nebelaktion berichtet, als das verstorbene Vergewaltigungsopfer im Schnellverfahren verbrannt wurde, sogar ohne dass die Familie daran teilnehmen konnte. Die Frage, war es eine Vergewaltigung oder nicht, konnte somit postmortem nicht mehr geklärt werden. Die Polizei in Uttar Pradesh behauptet jedenfalls, es habe gar keine Vergewaltigung gegeben. Polizeichef Prashant Kumar. Nach dem Untersuchungsbericht des Krankenhauses starb das Opfer infolge einer Genickverletzung. Der forensische Bericht hat keine Spuren von Sperma festgestellt. Das zeigt deutlich, dass es Leute gibt, die diesen Fall nutzen wollen, um Spannungen zwischen den Kasten in Uttar Pradesh zu schüren. Im Bundesstaat Uttar Pradesh regiert die hindu-nationalistische Partei BJP mit dem Hardliner Yogi Adityanath an der Spitze. Der Regierungschef des bevölkerungsreichsten und mehrheitlich hinduistischen Bundesstaates hat eine Untersuchung angeordnet. Bis zu deren Abschluss, so heißt es, müsse auch die Berichterstattung über den Fall warten. Media blocked. Der Fernsehsender India Today suggeriert in seiner Berichterstattung, hier sollten die Täter, die aus der Kaste der Regierenden stammten, vor Strafverfolgung geschützt werden. Bei Vergewaltigung mit Todesfolge droht in Indien die Todesstrafe. Das Opfer stammte aus der untersten Kaste der Dalits. Auf einem Handyvideo, das in den sozialen Netzwerken verbreitet worden war, hatte der Landrat des Kreises Hathras offenbar versucht, den Vater der Verstorbenen dazu zu drängen, seine Aussage zu widerrufen. Die Journalisten ziehen bald wieder ab, soll er gesagt haben. Wir bleiben immer hier.
Die Proteste nach der Gewalttat in Indien wirken sich auch auf die Medien aus. Bernd Muschborowska berichtete.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Holger Glaner. Ich bin Redakteur bei der Schweriner Volkszeitung in der Lokalredaktion Gadebusch. Unsere Schlagzeile von morgen lautet, Zirkus darf in Gadebusch bleiben. In dem Beitrag geht es um einen wegen Corona seit März in Gadebusch gestrandeten Zirkus, der sein Quartier wegen eines noch zu erschließenden Wohngebiets verlassen soll. Bürgermeister und Zirkusbetreiber haben in einem Gespräch einen Kompromiss gefunden, sodass die Artisten bis Februar kommenden Jahres bleiben dürfen. Danke, Ende aus.
Danke, Ende aus, auch von uns, Medias Res. Die Sendung ist am Ende. Ich darf Sie noch wie immer auf unseren Podcast hinweisen. Nach Redaktionsschluss der Titel hören Sie immer im Radio freitags um 15:35 Uhr. Und im Podcast natürlich auch im Netz. deutschlandfunk.de/mediasres. Und Ihre Vorschläge, Ihr Feedback zur Sendung zum Beispiel oder wenn Sie mal teilnehmen wollen, melden Sie uns bitte an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Das war's von uns. Gleich der Büchermarkt mit Dina Netz. Mein Name ist Sebastian Wellendorf. Machen Sie es gut.